Servus, Grüezi und hallo an alle Daheimgebliebenen. Es ist Sonntag, das heißt, es ist wieder Tomate Mozzarella, euer fruchtig-frecher Wohlfühl-Podcast mit mir, das ist Cenk, und Hans HCR7. Moin, Hans!
Moin! Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe auch Appetit, und zwar auf Pizza. Nehmt euch ein bisschen Zeit, so um die 5 Stunden, und dann geht's los. Heute gibt's nämlich Pizza Napoletana. Ihr braucht für den Pizzateig für 2 Personen braucht ihr 0,4 Kilogramm Mehl, 0,24 Gramm Trockenhefe, 240 Milliliter Wasser, 11,2 Gramm Salz und 5,6 Gramm Olivenöl. Alles andere ist zu viel oder zu wenig. Und daraus macht ihr einen geilen Teig und den lasst ihr erstmal 4 Stunden im Kühlschrank liegen. Und dann für den Pizzabelag braucht ihr 160 Gramm Tomatensauce, 2 Kugeln Mozzarella oder auch etwas mehr, etwas Olivenöl und frisches Basilikum. Das Ganze kommt dann in den Ofen ohne den Basilikum bei 250 Grad Ober-Unterhitze, 10 bis 12 Minuten. Danach rausholen, Basilikumblätter drüber, Spritze Olivenöl, zack, fertig. Eure Pizza Napoletana. Bei dem Wort denkt man vielleicht, hä, Napoletana? Kommt es irgendwie von Napoli oder Napoleon? Das ist halb richtig und halb falsch. Napoli stimmt schon fast, aber Napoleon könnt ihr einfach streichen, das stimmt nämlich gar nicht. Die heißt so, weil dieses Rezept quasi nach Neapel art. Und das Coole ist, wenn ihr euch die Farben von den einzelnen Komponenten vorstellt und nicht unbedingt farbenblind seid, dann wisst ihr, das ist nämlich genau die Farben von der italienischen Flagge. Ihr habt das Rot der Tomaten, das Weiß des Mozzarellas und das Grün vom Basilikum.
Ja, vielen Dank, lieber Hans.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du Pizza Napoletana hörst?
Gut, also ich muss sagen, ich habe mal geschaut, die Einwohner von Neapel, das sind die Neapolitaner. Und kennst du Neapolitaner, diese Waffeln mit Nougat-Füllung oder Schokofüllung, die heißen doch auch so, oder?
Ja, das ist, glaube ich, so das österreichische Hanuta. Und da bin ich ein bisschen vorgeprägt vom Wintersport. Das sind doch diese Manna-Dinger aus Wien. Und die isst man immer so mit dieser Haselnuss-Kakao-Creme. Die waren tatsächlich 1898 von Josef Manna erfunden.
Genau, deswegen heißen die auch umgangssprachlich Manna-Schnitten, weil Manna mag man einfach. Wir wollen hier keine Schleichwerbung machen. Aber Manna, wenn ihr das hört, gerne ein Pack schicken. Die Adresse lasse ich euch dann gerne zukommen. tomate.mozzarella@web.de. Für alle unsere Fans, die E-Mail-Adresse könnt ihr auch nutzen, um uns jede Woche mit euren frischen Ideen zu versorgen. Wir lesen uns alles durch. Wir freuen uns immer wie kleine Honigkuchenpferde, wenn ihr uns schreibt. Also nutzt gerne die Gelegenheit. Wir packen es euch auch nochmal in unsere Beschreibung rein.
Perfekt.
Ja, Hans, mir ist vorhin beim Laufen sind mir ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Und zwar habe ich mir so überlegt, mir kam eine Geschichte aus meiner Kindheit und dann habe ich überlegt, ich würde gerne mal so eine Zusammenfassung machen von verbotenen Dingen, die man in der Kindheit gemacht hat, die bestimmt jeder mal in seiner Kindheit gemacht hat, wo ich zumindest denke, das hat bestimmt jeder schon mal so oder so ähnlich gemacht. Ich fange einfach mal an. Und zwar, früher habe ich von meiner Mutter einen Euro bekommen, um in den Kaufland zu gehen. Da war ich gerade auf dem Weg in den Jugendtreff. Ich war so 9 oder 10 gewesen sein. Und da gab es bei uns im Ort gab's so einen Jugendtreff und dann durfte ich mir im Dorfladen noch was kaufen. Ja, und damals gab es diese Center Shocks noch für 10 Cent das Stück.
Center Shock ist eine gute Sache, weil welches Team bist du? Bist du Team saurer Apfel oder bist du Team Cola? Ich bin nämlich Team saurer Apfel, weil der war erstens saurer und zweitens hat der irgendwie geiler geschmeckt als dieses künstliche Cola-Aroma von diesem Center Shock Cola.
Komme ich noch dazu, ist nämlich Teil meiner Geschichte. Ich habe es mir damals ein bisschen versaut. Und zwar hat das Stück 10 Cent gekostet. Und jeder, der mathematisch ein bisschen begabt ist, weiß, dass man dann für 1 Euro 10 Center Shocks kaufen kann. Man könnte natürlich das Geld auch nutzen, um sich vielleicht ein Brötchen zu kaufen oder irgendwas, was sinnvoll ist. Aber so weit habe ich damals nicht gedacht. Ich habe mir auf jeden Fall 10 Center-Shocks gekauft. Da ich ja nicht zugeben konnte daheim, dass ich das Geld für 10 Center-Shocks ausgegeben habe, habe ich natürlich die Beweise vernichten müssen. Das heißt, während dieses Jugendtreffs, der ungefähr eine Stunde ging, habe ich diese 10 Center-Shocks gegessen. Ja, es sind Kaugummis, aber ich weiß heute auch nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber es hat funktioniert. Ich hatte am Ende vielleicht ja, 2 oder 3 übrig, die dann in die Hosentasche gepasst haben, ohne dass sie zu sehr rascheln, ist nicht aufgefallen. Ende vom Lied war, ich kam abends nach Hause und ich denke, ihr kennt es, wenn ihr viel Saures esst, dann fühlt sich eure Zunge so pelzig an. Ist nicht gerade angenehm und man schmeckt nicht mehr so wirklich was. Also es ist nicht so optimal. Und dann gab es auf jeden Fall daheim Abendbrot. Ich konnte ja natürlich nicht zugeben, dass ich mir da 7 Center-Shocks einverleibt habe. Also habe ich es ertragen wie ein junger Mann. War aber so ein unangenehmes Gefühl, dass ich seither, glaube ich, von dieser Center-Shock-Krankheit tatsächlich geheilt bin und auch wirklich danach keine Center Shocks mehr gekauft habe. Ja, Hans, was war denn bei dir so in der Kindheit so Sachen, wo jedes Kind eigentlich gemacht hat oder wo du zumindest heute denkst, das hat bestimmt jeder schon mal gemacht?
Ja, ich denke, jeder hat immer mal ein bisschen Geld mitbekommen, um sich eigentlich in der Pause Pausenbrot zu besorgen. Und ich habe mein Geld manchmal einfach gespart und habe dann mir so kleine Siku-Autos gekauft. Kennst du die? Die sind nämlich richtig cool, weil die sind nämlich genau originalgetreu und da stimmt einfach immer jedes Detail und ich fand die so cool. Und damit habe ich immer mein Taschengeld ein bisschen geboostet mit dem Essensgeld. Ja, und was ich sonst so gemacht habe, ist nach der Schule bei uns gab es nämlich so einen Kiosk auf dem Weg und da gab es Kratzeis. Kennst du das so Kratzeis? Das ist so ein Becher, Plastikbecher. Und da ist im Prinzip eigentlich super simpel gemacht und zwar ist es eigentlich Wasser mit bisschen Sirup, mit so einem Schuss Sirup und das war's. Und das ist dann gefroren und da hat man dann so einen Plastiklöffel dazu gekriegt und hat es so abgeschabt.
Kenne
Kennst du
ich
Kratzeis?
tatsächlich nicht. Nee, ich kenne
Echt
nur
nicht?
diese Schleckmuscheln, aber
Nee,
Kratzeis
aber
kenne ich nicht.
Kratzeis ist so geil. Das ist echt, das müssen wir unbedingt mal probieren. Also kann man bestimmt auch einfach selber machen, indem man halt so Sirup mit bisschen Wasser vermengt und dann das Ganze einfriert und dann quasi mit so einem scharfen Löffel dann rauskratzt. Und da habe ich mir nämlich immer erst so ein Loch gebuddelt und dann habe ich so einen Tunnel gebohrt, sozusagen in diesem Becher, bis ich quasi an dem Rand des Bechers gewesen bin, weil unten. Das Ding ist beim Eingefrieren, man muss ja ein bisschen wissen, die Dichte von Sirup ist ein bisschen höher als die von Wasser. Das bedeutet, der obere Teil dieses Kratzeises, wenn der Kioskverkäufer mal nicht so gut drauf war und die Dinge einfach so reingeworfen hat in seine Eistruhe, dann war das nämlich so, dass unten das Ding süßer war, weil sich da quasi der Sirup so ein bisschen abgesetzt hat im Erfrierungsprozess und oben war es nicht ganz so aromatisch. Aber manchmal hat er auch einen guten Tag gehabt und hat das dann zwischendurch immer mal so gewendet. Weißt du, wie bei gutem Wein, den man auch immer mal im Keller wenden sollte, damit sich die Flugstoffe nicht an einer Stelle absetzen. So ist es auch bei gutem Kratzeis, dass man halt das auch im Erfrierungsprozess immer mal wieder wenden sollte. Und dann war das eine richtig gute Verteilung von den Aromen.
Verteilung von Aromen ist ein gutes Stichwort. Wie machst du denn deinen Kaba? Machst du zuerst Kaba, dann Milch oder zuerst Milch und dann Kaba-Pulver?
Ich mache erst Milch und dann Pulver. Und was mir aufgefallen ist, dass es verschiedene Kaba-Pulver gibt. Manche, die funktionieren nämlich besser, wenn man das eigentlich mit warmer Milch macht. Und die lösen sich gar nicht so krass auf in kalter Milch, sondern bilden quasi so einen Kaba-Teppich auf der Milch. Kennst du das? Das
Die
sind
Haut
so
oben
eher.
drauf.
Nee, das ist dann keine Haut, sondern das ist, wenn du in kalte Milch manche Kaba-Pulver reinrührst, dann vermischen die sich gar nicht so, sondern bilden so Klumpen, so Augen, die dann so aufsteigen und dann quasi oben aufploppen und dann quasi so eine Kaba-Schicht oben bilden. Die lösen sich nicht richtig auf,
Ah, okay.
das wird eher so eine Art, ich glaube, in Chemie hat man gesagt, Emulsion. Weißt du, wenn sich zwei Stoffe nicht so ganz verbinden, dann heißt das auch Emulsion. Und
Du
dann hat man
erinnerst
so
mich
eine.
gerade an den verrückten Professor, aber ja,
Und dann
die
hat man nämlich
Emotion.
so eine Kaba-Pulver-Milchemulsion.
Ja, also das ist, glaube ich, eine Wissenschaft für sich, muss man ehrlich sagen, weil Tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich den Kaba hinter in die Milch tue, habe ich Probleme, das unterzurühren, weil ich immer so viel Milch rein tue, dann ist nicht mehr so viel Platz nach oben. Und grundsätzlich schwappt es bei mir über. Kannst du machen, was du
Ich
willst.
sage nur Hashtag Oberflächenspannung. Das muss man nicht dann auch ausnutzen, aber das Problem daran, dass da Pulver reinkommt, das löst wie Spülmittel quasi diese Oberflächenspannung von Milch dann auch ein Stück weit auf.
Das stimmt tatsächlich, ja.
Ich sehe, wir sind heute physikalisch und chemisch echt auf Top-Niveau unterwegs. Ich freue mich.
Ja, das ist heute eine sehr bildende Folge. Man kann sehr viel fürs Leben lernen.
Vielleicht nennen wir sie Major Tom oder einfach völlig losgelöst. Weil da geht
Entweder
es ja.
das, oder wir nennen sie Galileo Mystery. Irgendwas wollte ich noch sagen. Kennst du das, wenn dir was auf der Zunge liegt, aber es dir nicht mehr einfällt? Das ist ungefähr so, wie wenn du von deiner Mutter in den Keller geschickt wirst und sobald du dieses magische Portal Türrahmen durchquerst, hast du vergessen, was du wolltest. Vorm Türrahmen ist es noch in deinem Kopf und du weißt ganz genau, was du holen wolltest. Nach dem Türrahmen ist es wie ausgelöscht. Wo ist es hin? Wo? Keiner weiß es. Das
Das
ist wie
stimmt,
die
ja.
Cloud. Keiner versteht die Cloud.
Das stimmt. Das kommt so plötzlich wie so ein Brain Freeze, wenn du zu viel Kratzeis im Mund nimmst oder zu viel Eis an sich. Wenn es so am Gaumen ist, dann friert so ganz kurz irgendwie das ganze Gehirn ein.
Oh ja, Hirnfrost kennt, glaube ich, jeder.
Ja.
Das ist am prädestiniert dafür sind diese Slush-Puppy-Eis. Kennst du die?
Ah,
Die es auf
stimmt, ja, wenn man
dem
die, wenn man.
Jahrmarkt immer
Ja,
gibt.
genau. Und wenn man dann so einen großen Schluck.
Ja.
Oh. Ah, wenn ich es mir vorstelle, gerade geht es richtig ab.
Tut schon weh.
Ja.
Ich
Aber
war so
das Gute
ein.
ist, die meisten schmecken ja dann richtig wie so eine frische Himbeere oder so eine frische Blaubeere. Genau, da wär auch noch mal eine Frage. Welches Team bist du da eigentlich? Waldmeister oder bist du Team Himbeere?
Bei den Slushies muss ich tatsächlich sagen, bei uns gab es immer drei Sorten. Es gab Waldmeister und es gab Himbeere und es gab irgend so ein Giftblaues, wo man nicht so genau weiß, was drin war. Aber es war geil. Und der hat immer gefragt, welches man möchte. Und wenn man zu lange gebraucht hat, hat er dir noch angeboten, die zu mischen. Ach, Cola gab es auch noch. Wenn du Glück hattest, gab es auch noch Cola. Und es war bei uns immer auf dem Markt so ein Eiswagen, der hatte auch diesen Eismorg. Da wird mit einer Softeismaschine wird Vanilleeis so in so voll der schönen Form in die Eistüte reingepresst. Das ist dann so gekringelt. Ich weiß nicht, wie halt Softeis dann aussieht. Und dann wird es in flüssige Schokolade getaucht. Und dann härtet die aus und dann hast du außen so eine Schokoladenkruste und innen das Vanilleeis. Schmeckt unglaublich gut. Du musst nur schnell sein, weil unter dieser Schokoschicht das Vanilleeis dann ja langsam
Direkt
beginnt,
flüssig.
direkt
Direkt
flüssig.
flüssig.
Das schmilzt sofort, aber es ist unglaublich gut. Auf jeden Fall, ich bin Team Mischen. Ich bin Team, wenn es möglichst regenbogenbunt ist, dann schmeckt es am besten. Und dann aber auch von unten nach oben mit dem Strohhalm.
Also direkt
Einmal
quasi
quer
so
durch.
von unten nach oben so
Einmal quer durch. Volles
durchsippen.
Programm. Ja, volles
Stark,
Mett. Voll am
stark,
Sippen.
ja.
Genau. Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte.
Ja, hau
Tatsache.
raus.
Und zwar, was jedem in der Kindheit schon mal passiert ist, was so ziemlich jedes Klischee bedient. Ich war bei meinem Nachbar drüben. Wir haben Fußball gespielt und da standen so Blumentöpfe auf so einem Holzschrein quasi. Und natürlich bringt es irgendeiner immer fertig, einen der Blumentöpfe runterzuschießen. Wenn es deine eigene Mutter ist, dann geht's noch. Aber wenn es die Nachbarsmutter ist, dann kriegst du als kleiner Junge schon mit der Angst zu tun, wenn du da einen Blumentopf runterschießt. Und genau das ist mir damals passiert. War aber halb so wild. So wie sie es gesagt hat, war es eh kein besonders wertvoller Topf, aber ich habe mich trotzdem nicht so gut dabei gefühlt.
Ja, da fühlt man sich immer nicht so gut. Bei was für einem Spiel war das?
Fußball.
Ach so, einfach so Fußball.
Einfach so, wir haben im Garten gespielt, wie
Ah,
kleine
okay.
Jungs halt so sind, und dann irgendwann ist es halt passiert.
Ja, weil bei uns damals im Ferienlager, bei Ferien auf dem Bauernhof, da haben wir immer im Hof gespielt und da die lange Scheunenwand, die war so aus Ziegeln und da haben wir immer einmal berühren gespielt. Immer einmal berühren und das Ding ist, ich hab richtig Angst vor Hunden. Das ist ja nur Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das heißt, ich hätte schon vorher riechen können, wo der Ball dann hinfetzt. Aber der fiel dann direkt so auf die Wand, dass er dann Richtung Hund. Ja, da musste ich da manchmal zu dem Hund. Das war so ein großer, ich glaube, das war ein Bernardiner oder so. Ja, das waren so meine Momente, wo ich dann ein bisschen die Bremse reingehauen habe im Fußballspiel und dann auch so ein bisschen, wo es mir mulmig war.
Ja, wir haben immer, darf man das erzählen, wir haben immer Laternenschießen gemacht. Da gab es bei uns neben dem Spielplatz gab es eine Laterne und die stand, also da ist so eine Steinumrandung, dann geht ein Hang runter und unten wird es durch so große Steine gesichert. Und zwischen den Steinen war eine Lücke und da stand eine Laterne und links davon stand so ein Streusalzkasten. Kennst du die? Die sind inzwischen ja grün mit so orangenen Deckeln.
Ja, genau.
Genau. Und wir haben das dann immer so gespielt, wer die Laterne getroffen hat, hat 2 Punkte bekommen. Wer den Salzkasten getroffen hat, hat 1 Punkt bekommen. Und dann haben wir ausgemacht, wer als erster so und so viele Punkte hat. Das Problem war, die Straße, wo diese Laterne stand oder immer noch steht, geht berghoch. Das heißt, man hat den Ball immer dann, wenn man vorbeigeschossen hat oder wenn einer vorbeigeschossen hat, rollen lassen und auf den perfekten Moment gewartet. Wenn man den aber verpasst hat, der Berg, der geht komplett bis ganz unten, bis man im Ort ist und es dauert eine Weile. Also da ist man eine Weile unterwegs. Das heißt, man muss irgendwann den Ball hinterherrennen. Entweder das ist passiert oder direkt unterhalb an der nächsten Kreuzung war eine Dornenhecke. Und wenn du nicht schnell genug warst, ist der Ball in diese Dornenhecke und dann waren so lange Stacheln in meinem Ball gesteckt. Und es war, wissen wir im Nachhinein auch, hinterher ist man immer schlauer, es wäre besser gewesen, die Stacheln drin zu lassen, weil die haben dann quasi den Ball noch zusammengehalten. Und immer, wenn man den Stachel rausgezogen hat, in dem Moment kam natürlich dieses klassische Geräusch, wenn, genau, ist mehr als einmal passiert. Also was wir an Bälleverschleiß hatten in unserer Jugend, das hätte uns wahrscheinlich einiges an Taschengeld gekostet, wenn man nicht zu jedem Geburtstagsfest oder Osterfest einen neuen Ball bekommen hätte. Grüße gehen raus an der Stelle. Aber dieses mit dem einmal Kontakt haben am Ball, das hatten wir natürlich auch, bis dann immer einer übertrieben hat und dann hat man das gleiche Spiel gehabt, das war ein bisschen weiter rechts von dieser Laterne, da gab es auch so eine Parkbucht, da konnte man das ganz gut spielen, ging natürlich dann auch den Berg runter, wenn man nicht schnell genug war. Also wir waren auf jeden Fall fit, weil Berg runterrennen und hinterher den Berg wieder hoch hatten wir mehr als einmal.
Das ist ein gutes Stichwort, weil bei uns im Bergedorf ist es nämlich auch immer ziemlich hügelig gewesen. Und wenn man da auf der Wiese gespielt hat, da musste man auch immer gucken, dass der Ball nicht allzu weit wegrollt. Ich glaube, Fußball ist allgemein ein gutes Stichwort, denn ich denke, wir sind jetzt gerade schon so weit, dass wir in der Nachspielzeit sind. Nachspielzeit bei Tomate Mozzarella bedeutet, dass wir einige Dinge nochmal aufgreifen aus anderen Sendungen, wo uns Hörerinnen und Hörer darauf angesprochen haben oder wo wir der Meinung sind, dass das Thema noch nicht ganz fertig besprochen worden ist. Und da wollte ich ganz kurz noch was ansprechen, und zwar nochmal zurück zu letzter Woche und Bodo Wartke mit seinem Liebeslied. Es gibt dieses Liebeslied auf 80 verschiedenen Sprachen und es gibt so eine Art Liebeslied-Generator, wo man sich sein eigenes Liebeslied zusammenstellen kann und Bodo Wartke das auf der beliebigen Sprache dieses Lied dann vorträgt. Den Link packen wir euch einfach rein. Deswegen packen wir dieses Lied dann nicht in die Running System Playlist, weil ihr euch dann quasi euer eigenes Liebeslied basteln könnt. Viel Spaß an dieser Stelle. Und worauf ich letzte Woche angesprochen wurde, ist auf mein Anker-T-Shirt und was das mit Festtagen zu tun hat. Das Ding ist, das mit dem Anker-T-Shirt war halt so, wir hatten Zeltlager-Vorbereitungswochenende und gleichzeitig war ich auf eine Hochzeit eingeladen. Neben mir noch ein paar Leute, die auch mit auf dem Zeltlager sind. Und ich war richtig stolz auf mich, weil ich habe, obwohl Zeltlagerwochenende ist und ich natürlich auf der Hochzeit eingeladen war, an ein Jackett gedacht, an schicke Schuhe und an eine schicke Hose. Dann haben wir uns morgens vorbereitet, haben noch geduscht und haben uns dann angezogen. Und es wurde dann irgendwann komisch, als die anderen Jungs ihre Hemden ausgepackt haben und angezogen haben. Und ich dachte, oh no, wo ist denn mein Hemd? Habe ich ein Hemd eingepackt? Ich bin schnell panisch noch zu meinem Auto gerannt. Und dann habe ich kein Hemd gefunden. Aber ich hatte noch ein Anker-T-Shirt dabei. Und dann dachte ich, naja, der Kumpel, der kennt mich eigentlich ganz gut. Weiß, dass ich ein lässiger Typ bin. Außerdem war ich auch nebenbei noch DJ auf der Hochzeit und dachte, oh ja, das kommt ganz geil rüber. Auch weil dieses Anker-Dings, der irgendwie heißt Glaube, Liebe, Hoffnung und so weiter, kann man ein bisschen theologisch rumphilosophieren. Und es passt eigentlich auch ganz gut. Ist lässig. Meine Partnerin hat mich vorher nicht gesehen und wir haben uns an der Location getroffen. Und der Blick bis heute unbezahlbar. Bis heute unbezahlbar. Und deswegen ist dieses Anker-T-Shirt seit dieser Hochzeit einfach legendär. Genau, ich ziehe es einfach nur noch zu Festtagen an oder wenn es mir besonders gut geht und lasse so immer wieder diese schöne Erinnerung aufleben.
Eine Frage schwirrt mir da noch im Kopf. Zur eigenen Hochzeit im Anker-T-Shirt, ja oder nein?
Zur eigenen Hochzeit auf jeden Fall mit einem lässigen Hemd und dann mit Anker-Manschettenknöpfen. Denn der Anker muss immer am Start sein.
Das mit den Ankern läuft bei dir. Apropos Laufen, wir haben diese Woche für euch wieder brandneue Hits für die Running System Playlist, wobei ich ein Lied habe, das nicht so brandneu ist. Und zwar würde ich gerne auf die Running System Liste packen, das Lied Kompliment von den Sportfreunden Stiller. Ich denke, es hat jeder schon mal gehört. Der Text ist, ja, ist ziemlich schön, finde ich. Wie der Name schon sagt, es beinhaltet viele Komplimente an eine Person. Damit könnt ihr auch anderen Leuten gerne mal eine Freude machen. Und zum Laufen selber ist die Melodie echt ganz cool. Also man kriegt einen ganz guten Flow rein beim Laufen, finde ich, wenn man das hört. Von dem her heute mein Hit für die Running System Playlist.
Also mein Lied für die Running System Playlist ist von der Band 30 Seconds to Mars, nicht Snickers. Die kommen aus Los Angeles und machen Alternative Rock. Und das Lied heißt Closer to the Edge. Geht auf jeden Fall richtig ab. Ist richtig cool mit dem Kinderchor im Hintergrund. Also das Lied baut sich auf wie so eine Ouvertüre in der Oper und geht auf jeden Fall richtig ab. Viel, viel Spaß. Running System Playlist. 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge. Bam.
Ja, vielen Dank, lieber Hans. Bam. Das ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. Aber bevor wir das tun, habe ich noch eine Weisheit für euch. Und zwar passend zu unserem Thema vorhin, ich schieße Blumentöpfe von irgendwelchen Holzgestellen, habe ich heute eine Fußballerweisheit. Und zwar, faul ist, wenn der Schiri pfeift. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche.
Und was ihr daraus macht, ist eure Schuld.
Nehmt sportlich, lasst euch nicht ärgern und wir freuen uns nächste Woche auf euch, wenn es wieder heißt Tomate Mozzarella, euer fruchtig-frecher Wohlfühl-Podcast.
Ciao!
Tschüss!